wieder. Tu, was auch immer du willst, Herr, haben wir gerade gesungen. Ist euch das eigentlich bewusst, dass ihr das gesungen habt? Tu, was auch immer du willst, Herr. Also solche Gebete, das war ja nichts anderes als ein gesungenes Gebet, solche Gebete, die können gefährlich sein. Wisst ihr das eigentlich? Denn Gott nimmt euer Gebet ernst und dann tut er etwas in eurem Leben. Er wird auch etwas heute tun. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt. Wenn ihr hierher gekommen seid, um einen gemütlichen Gottesdienst zu erleben, dann war das die falsche Entscheidung, hierher zu kommen. Denn ich möchte jetzt über Gottes Wort reden und Gottes Wort hat Kraft. Nicht, weil ich so gut predigen kann, sondern weil es Gottes Wort ist. Gottes Wort hat Kraft und das wirkt. Und das wird Menschenherzen verändern. Das wird heute Herzen verändern, weil es Gottes Wort ist. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, nee, ich will aber nichts verändern, ich will so bleiben, wie ich bin, dann ist das ein schwieriger Gottesdienst heute für dich, denn Gott fordert immer wieder gerne uns heraus. Gott möchte uns verändern, denn da gibt es noch was zu tun. Ja? Wir haben gesagt, wir schaffen Raum für ihn. Das ist eine gute Voraussetzung. Und jetzt darf Gott durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist in uns wirken. Ich glaube, das passiert. Ich glaube, das macht Gott. Wir sprechen ja zurzeit über die Ich-Bin-Worte von Jesus. Also ich bin das Brot des Lebens, hatten wir zum Beispiel. Oder ich bin, fällt jemand noch was ein? Das Licht der Welt, hatten wir zum Beispiel. Oder ich bin der Ich Bin. Und heute geht es um die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Aber bevor ich diesen Text euch weitergebe, muss ich erstmal so ein bisschen das Umfeld beleuchten, wie dieser Text entstanden ist oder wie es dazu kam, dass Jesus das so gesagt hat. Es ist so, dass im Laufe der Jahrhunderte in Israel damals, vor über 2000 Jahren, also zur Zeit des Neuen Testamentes, sind die Schriftgelehrten und Pharisäer immer mehr zu den Leitern des Volkes geworden, zumindest zu den geistlichen Leitern. Das hat sich so entwickelt, möchte ich mal sagen, oder sie haben auch diese Funktion so ein bisschen an sich gerissen. Das Problem war nämlich, sie waren nie von Gott dazu autorisiert, die Leiter zu sein oder irgendwie die Hirten des Volkes zu sein. Das war nicht ihre Aufgabe und sie hatten keine Legitimation oder keine Berufung von Gott. Sie haben es aber trotzdem getan. Gleichzeitig gab es damals, oder haben die Menschen damals in Israel sich sehnsüchtig nach einem Messias gesehnt. Das war ja doppelt gemoppelt, ne? Sehnsüchtig gesehnt, also sie haben sehnsüchtig auf einen Messias gewartet und haben gehofft, dass Gott diesen Erlöser schicken wird. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben jeden unter die Lupe genommen, der möglicherweise ein Kandidat sein könnte. Die haben jeden angeguckt, der vielleicht in Frage käme, dass er der Messias sein könnte. Und wenn die Pharisäer oder Schriftgelehrten gesagt haben, nope, der ist es nicht, dann ist der durchgefallen. Das heißt, die Pharisäer hatten so ein bisschen sich so eine Schlüsselrolle rangezogen, gesagt, also wenn der Messias kommt, der muss erstmal an uns vorbei. Ja, also wenn wir das genehmigen, dass der Messias sein darf, dann okay. Aber wenn wir unser No geben, dann war es das, dann geht das nicht weiter. Das heißt, das war so ein Messias, nicht von Gottes Gnaden, sondern ein Messias von Pharisäergnaden. So ungefähr war die Position damals. Und jetzt gab es ein Problem, das die Pharisäer mit Jesus hatten. Denn Jesus hat gesagt, er ist der Messias. Oder Menschen haben über Jesus gesagt, das könnte der Messias sein. Und er tut großartige Dinge. Und die Pharisäer haben natürlich gedacht, so, das ist unser Job, wir werden jetzt mal gucken, ob das wirklich der richtige Messias ist. Und das Problem war, Jesus war so völlig anders, wie sie sich einen Messias eigentlich vorgestellt haben. Wie eigentlich ein Messias sein sollte. Jesus hat das alles anders gemacht, anders, hat sich anders verhalten, hat anders geredet. Und das war nicht nur schwierig, das hat die ziemlich geärgert und ziemlich gestört. Und jetzt unmittelbar vor der Geschichte, wo Jesus sagt, ich bin die Tür, da heilt Jesus einen Blinden. Und große Aufregung, wie konnte das passieren? Wie kann der einen heilen? In welcher Kraft hat Jesus das denn getan? Das wollten jetzt die Pharisäer mal wissen. Und die haben den Blinden herbeizitiert und gesagt, ey, was ist da passiert? Wer hat das gemacht? In welcher Kraft hat das dieser Jesus getan? Und er sagt, ey, ihr seid doch die Pharisäer, ihr seid doch die Schriftgelehrten, das müsstet ihr doch wissen, wer sowas in welcher Kraft tun kann. Aber ich bin der Meinung, sowas kann nur Gott tun. Das war, hat er in der Kraft Gottes getan. Und für diese Aussage haben sie ihn aus der Synagoge rausgeschmissen. Wie gesagt, das geht nicht. Der ist ein Sünder, der kann nicht in der Kraft Gottes heilen, das geht gar nicht. Und genau in dieser Situation, direkt nachdem das passiert ist, steht Jesus jetzt vor den Pharisäern und Schriftgelehrten und er hält ihnen eine Bildrede oder eine Art Gleichnis vor Augen. Und genau da möchte ich jetzt einsteigen mit unserem Text, und zwar Johannes 10, Verse 1 bis 10. Da heißt es, ich sage euch, das sagt Jesus, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Als ich das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, ach, das klingt ja irgendwie sympathisch. Da ist jemand, der versteht nicht sofort alles, was in der Bibel steht oder was Jesus gesagt hat. Das geht wahrscheinlich uns auch manchmal so, oder? Wir lesen Texte, vielleicht besonders aus dem Alten Testament, die so ganz weit von unserer Kultur entfernt sind und irgendwie verstehen wir nichts. Und dann dachte ich, ach, das ist doch schön, dass das so in der Bibel steht. Aber in diesem Fall verhält sich das ein bisschen anders. Das hat einen Grund, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus nicht verstanden haben. Das hatte was mit ihrem Herzen zu tun, mit ihrer Einstellung zu Jesus, mit ihrer ganzen Herzenshaltung. Denn es gibt auch so etwas wie eine Herzensverstockung oder eine Verhärtung des Herzens, dass man etwas nicht sehen kann, obwohl es direkt vor einem steht. Ja, Gott handelt, Gott tut etwas direkt vor ihren Augen und sie erkennen es nicht. Sie haben auch nicht erkannt, dass Gott diesen Blinden geheilt hat, dass das durch Gottes Kraft passiert ist, obwohl Gott vor ihren Augen etwas getan hat. Und jetzt spricht Jesus weiter. Er geht so ein bisschen tiefer rein und deswegen heißt es dann in den nächsten Versen, deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus spricht hier in einem Bild zu den Menschen. Und im Gegensatz zu uns heute verstanden die Menschen damals diese Bilder sehr gut. Das waren alles Bilder aus dem damaligen Alltagsgeschehen, die sehr klar eine Wahrheit verdeutlichen konnten, die Jesus ausdrücken wollte. Wir heute, 2000 Jahre später, mit einer völlig anderen Kultur, wir haben so unsere Probleme, solche Bilder zu verstehen. Wir hören die Worte und wir meinen auch, wir verstehen das irgendwie, aber es ist eine andere Kultur. Und deswegen will ich mal versuchen, so ein bisschen uns dieses Gleichnis mal aufzuschlüsseln oder zu erklären, damit wir das so hören können oder mit so Ohren hören können, wie die Menschen damals das gehört haben. Zunächst einmal sah ein Schafstall damals ganz anders aus. Für Schafe gab es überhaupt keine Ställe, sondern es gab so eine umzäunte oder ummauerte Fläche. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Also so könnte ein Schafstall ausgesehen haben. Hatte also kein Dach, hatte eine Mauer drumherum und dann gab es einen Zugang oder Eingang. Manchmal war ein Tor davor, eine Tür. Du kannst mal weitergehen. Das nächste Bild, das ist so eine Zeichnung einer historischen Ausgrabung, einer Schafhürde. Das ist eigentlich die richtige Bezeichnung, nicht Schafstall, die man dort sehen kann. Und mach mal noch ein Bild weiter. Hier ist nochmal ein anderes Bild, das ist ganz interessant. Hier sieht man, wie ein Hirte so in der Tür sitzt und liegt. In diesem Fall gibt es da ja auch nochmal eine Tür selber. Aber in den Fällen, wo es nur so einen Zugang gab, da macht das natürlich total Sinn, wenn der Hirte selber in der Tür liegt und aufpasst, dass niemand Falsches reingehen kann oder irgendjemand von den Schafen ausbüchsen kann. Also der Hirte war sozusagen in der Tür drin. Also allein das war schon mal ein bisschen anders. Es konnte vorkommen, dass jetzt Räuber kamen oder Diebe, die wollten Schafe stehlen. Und logischerweise ist nicht der beste Weg, dann durch die Tür zu gehen. Da ist erstens eine Tür, die ist verschlossen oder zu oder schwierig, da durchzukommen. Und meistens liegt da eben ein Hirte oder der Torhüter oder Türhüter. Und da wird es schwierig. Also am sinnvollsten ist es, irgendwie außenrum über die Mauer zu klettern und ein Schaf zu klauen. Das heißt, man kann allein an der Art und Weise, wie jemand zu den Schafen kommt, erkennen, ist das ein Dieb, ist das ein Räuber oder ist das eine autorisierte Person? Ist das eine Person, die dort rein darf, die die Schafe kennen oder der vielleicht sogar die Schafe gehören? Manchmal war es so, dass den Hirten die Schafe auch selber gehörten, dass also die Besitzer die Herde auch geweidet haben. Manchmal waren es andere Hirten, Unterhirten, die diese Aufgabe getan haben. Das war unterschiedlich. Das Zweite, was wir auch meist nicht wissen, in so einer Schafhürde waren mehrere Herden, meistens zumindest. Da gab es nicht nur eine Herde, sondern ganz unterschiedliche Herden, die da abends zusammenkamen und sich sozusagen ein bisschen vermischt haben. So, wenn jetzt morgen, die Nacht ist vorbei, der Morgen kommt, die Schafe sollen wieder raus auf die Weide. Ja, wie kriegt man jetzt die einzelnen Herden wieder auseinanderklambüstert? Ja, die hatten keine irgendwie Markierungen auf ihrem Fell drauf, dass man sehen konnte, die Orangen gehören zu Friedrich, ne, und die Neongelben, die gehören zu Karl, sondern der Hirte ist reingegangen in diese Schafhürde und hat die Schafe gerufen. Und die Schafe haben tatsächlich die Stimme ihres Hirten gehört, weil sie diese Stimme gewohnt waren. Und deswegen sind die Schafe dann zu dem Hirten, zu dieser Stimme gekommen. Und was noch dazu kommt, ist, der Hirte hat die Schafe tatsächlich auch mit Namen genannt. Das soll heute teilweise auch noch vorkommen. Im Orient ist das eigentlich üblich gewesen zumindest, dass die Hirten ihren Schafen Namen gegeben haben. Und der Hirte ruft also jetzt die Schafe, und die Schafe, die zu dem Hirten gehören, die diese Stimme kennen, die kommen raus. Die gehen zum Hirten und der Hirte führt sie heraus. Die anderen Schafe, die da auch noch drin waren, die hat der Hirte überhaupt nicht interessiert. Das waren Fremder. Den waren sie nicht gewohnt, den kannten sie nicht, auf den haben sie nicht reagiert. Und so wird so ein bisschen deutlich, wie dieses Bild damals gelaufen ist. Die Schafe folgen dem Hirten, weil sie ihn kennen. Und das war damals für die Menschen Alltag. Das kannte eigentlich jeder. Hirte und Schafe war in der damaligen Zeit auch ein gängiges Bild oder ein gängiger Vergleich für die Leiter des Volkes. Also früher waren das die Könige, zeitweise auch die Propheten, ja, die man als Hirten des Volkes Israel bezeichnet hat. Also wenn also von Hirten und Schafen die Rede ist, dann ist auch klar, wenn es ein Gleichnis ist, dass es hier um Leiter geht und um das Volk Gottes. Und jetzt lese ich diesen ersten Teil nochmal vor, so mit unserem neuen Background-Verständnis, und mal gucken, wie euer Verständnis dafür jetzt ist. Denkt immer daran, es geht um die Frage der Pharisäer, und die Pharisäer stehen da und hören zu. Und Jesus sagt ihnen dieses Gleichnis, und die Pharisäer fragen sich, ist Jesus der rechtmäßige Leiter unseres Volkes? Und darauf antwortet Jesus: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Merken wir plötzlich, wie scharf Jesus eigentlich die Pharisäer hier kritisiert. Er spricht sie nicht direkt an. Er macht das so ein bisschen eben mit dieser Geschichte indirekt. Aber wer genau hinhört, der versteht, die Schriftgelehrten und die Pharisäer sind in diesem Bild von Jesus nichts anderes als Diebe und Räuber. Sie waren nicht von Gott dazu berufen, die Leiter des Volkes zu sein. Sie hatten keine göttliche Autorität. Sie hatten diese Rolle einfach so an sich gerissen. Sie spielten sich auf, sie meinten, göttliche Autorität zu haben. Aber sie arbeiteten in Wirklichkeit in ihrem eigenen Interesse, zu ihrem eigenen Nutzen. Es ging um ihren eigenen Vorteil. Jesus dagegen hat alle Prophezeiungen erfüllt, die es im Alten Testament über den Messias gab. Es gab eine Menge Vorhersagen, wo der Messias geboren wird, was für einen Stammbaum er haben wird und. Und alles das, was er bis dahin schon erfüllen konnte, hat er schon erfüllt gehabt. Es gibt noch ein paar Sachen, die stehen aus, die standen damals aus und die stehen auch heute noch aus. Aber das, was möglich war, hat Jesus schon erfüllt. Jesus hat sich ganz unter seinen himmlischen Vater untergeordnet. Er hat gesagt, ich tue nichts anderes als das, was ich den Vater tun sehe. Er kam also nicht in eigenem Namen, sondern er kam im Namen seines himmlischen Vaters. Er hatte von dort die Autorität und auch die Berechtigung, das zu tun, was er tat. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten konnten ihm keine Sünde nachweisen. Die haben zwar behauptet, das ist ein Sünder, das muss ein Sünder sein, weil das geht ja gar nicht anders. Aber sie konnten ihm eigentlich nichts nachweisen. Das heißt immer wieder, dass sie versucht hatten, das zu finden. Und sie haben versucht, ihn auf die Probe zu stellen, wollten ihn aufs Glatteis führen. Sie haben alle möglichen Tricks unternommen, um Jesus in die Falle zu locken. Aber Jesus hat das jedes Mal gewittert und gemerkt und ist nicht darauf eingegangen. Er ist nicht in diese Falle gestolpert. Das heißt, Jesus sagt hiermit eigentlich ganz klar, ich bin der Hirte. Ich komme durch die Tür und die Menschen hören auf mich. Ihr seht ja an den Taten, an dem, was ich tue, das tue ich, weil ich der rechtmäßige Hirte bin. Und die Leute, die es ernst meinen, die hören meine Stimme und die verstehen und die glauben, dass ich die Wahrheit sage. Das hat nichts mit Faktenwissen zu tun oder wissenschaftlichem Denken. Das hat was damit zu tun, wenn ich Jesus kenne, dann erkenne ich auch, dass er die Wahrheit spricht. Dann spüre ich das, dann weiß ich das, weil da eine Beziehung ist. Ohne Beziehung geht bei Jesus nicht. Ich glaube, Menschen, die es ernst meinen mit Jesus, die ernsthaft auf der Suche sind, denen schließt Gott die Tür auf oder schließt Jesus die Tür auf. Die werden erkennen, wer Jesus ist und dass er tatsächlich der Erlöser ist, der Erretter ist, der Gesalbte ist. Und andere Menschen, die Jesus nicht kennen, die auf ihre eigene Autorität bauen, die ihr eigenes Ego auf den Thron setzen, die ihre eigene Karriere im Blick haben. Die können zwar mit den Augen gucken, aber sehen doch nicht. Und das ist ja auch dieses Ironische. Gerade hat Jesus einen Blinden geheilt. Der war jetzt zwar nicht mehr blind, aber der hat auch den geistlichen Durchblick gehabt. Der hat gesagt, solche Kraft kann nur von Gott kommen. Also muss dieser Mann Jesus auch von Gott sein. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die meinten, sie hätten den Durchblick. Sie könnten beurteilen, wer hier als Messias überhaupt in Frage kommt. Da steht der Messias direkt vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Sie sind blind. Ihre Herzen sind verhärtet. Es ist nicht so, dass Jesus ein Bild gebraucht hat, was die Menschen nicht verstanden haben. Das war sehr gut zu verstehen. Aber diese leicht versteckte, offensichtliche Kritik auch an ihnen, die haben sie erstmal nicht begriffen. Sie haben gar nicht verstanden, was Jesus da sagte. Jesus sagt hier also, wer der rechtmäßige Hirte für die Schafe sein will, der muss an mir vorbei, denn ich bin die Tür zu den Schafen. Das spricht jetzt in erster Linie mal Menschen an, die Leiter sind in der Gemeinde. Die Schafherde ist ein Bild für die Gemeinde und die Menschen, die durch die Tür gehen, ist ein Bild für die Leiter der Gemeinde. Vielleicht in erster Linie Älteste oder Pastoren, aber eigentlich im weitesten Sinne jeder, der in der Gemeinde Verantwortung hat für andere Menschen, der also Menschen leitet. Ob das jetzt ein Kleingruppenleiter ist, ein Teamleiter bei den Royal Rangers, Mitarbeiter in der Kinderkirche oder wie auch immer. Wenn wir Menschen leiten, und zwar geistlich leiten, müssen wir an Jesus vorbei. Es geht nicht ohne Jesus. Wir brauchen von ihm die Berufung dazu. Ich kann nicht Pastor werden, weil ich mir denke, ach, das wäre mal ein cooler Job. Da kann man Karriere machen und dann werde ich irgendwann Regionalleiter und dann werde ich irgendwann Bundesleiter oder irgendwie sowas. Dann steige ich so ein bisschen auf der Karriereleiter auf und dann kann ich auf großen Veranstaltungen und Konferenzen sprechen und so. Also die so ein Karrieredenken haben. Oder die sagen, ich möchte irgendwas Spezielles erreichen, damit die Menschen mich sehen. Ja, also wer einen Geltungsdrang hat, wer unbedingt auf der Bühne stehen will, wer unbedingt im Mittelpunkt stehen will, der sollte nicht Leiter werden in der Gemeinde. Wir müssen an Jesus vorbei und uns Jesus unterordnen, seine Maßstäbe gelten. Er ist der Maßstab für uns als Leiter. Und wenn wir nicht an Jesus vorbeigehen, wenn wir uns nicht Jesus unterordnen, wenn wir auf eigene Rechnung arbeiten, dann sind wir nichts anderes als Diebe und Räuber in der Gemeinde. So krass formuliert Jesus das. Er sagt, wenn du meine Autorität nicht anerkennst, hast du auch keine Autorität über die Schafe. Das ist eine heftige Kritik, nicht nur an den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern auch an uns heute. Die Gemeinde ganz allgemein und auch unsere Gemeinde hier in Krefeld, die gehört Jesus. Er ist eigentlich der Chef und es geht nicht darum, dass wir hier uns oder dass wir als Leiter uns in erster Linie irgendwie darstellen oder im Mittelpunkt stehen, sondern wir dienen eigentlich Jesus. Jetzt denken manche von euch, wunderbar, ich bin kein Leiter hier, mich betrifft das nicht, ich werde heute doch nicht so herausgefordert. Irrtum, es geht nämlich weiter. Jesus entwickelt dieses Bild jetzt noch weiter und er wird deutlicher. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Das heißt, jetzt geht es nicht mehr um die Hirten zu den Schafen. Er hat vorher deutlich gesagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Jetzt sagt er ganz allgemein, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hindurch geht oder durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Das betrifft jetzt die Schafe. Jetzt ist es ein anderes Bild und hat eine etwas andere Bedeutung. Wer zu Gott kommen will, in diesen sicheren Schafstall, der darf kommen. Das heißt, jeder darf kommen. Egal wer, egal welche Nationalität, egal welches Alter, egal welche Bildung, egal was du an Guten vorher getan hast oder auch nicht getan hast, jeder, der durch mich eintritt, wird gerettet werden. Das ist eine Einladung an jeden Menschen. Viele Gemeinden machen sich Gedanken darüber, wie sie eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen können. Ja, es gibt also, das wird viel auf Seminaren weitergegeben, zielgruppenorientierte Gemeindearbeit. Ja, wir wollen bestimmte Menschen erreichen und deswegen müssen wir Dinge in unserer Gemeinde verändern, damit wir genau diese Zielgruppe erreichen. Ich frage mich immer öfter, ob das nicht falsch ist. Ob es nicht in der Gemeinde Jesu etwas anders zugeht. Ich bin nämlich der Überzeugung, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft, Menschen zu verändern. Es ist nicht unsere Form oder unser Stil. Natürlich hat jede Gemeinde einen Stil, eine Form und die darf sich auch verändern und da kann man dran arbeiten, dass man sich wohlfühlt selber. Aber die Form oder der Stil ist nicht das, was Menschen überzeugt, was Menschen zu Jüngern macht, zu Nachfolgern Jesu, was Menschen dazu bringt, durch diese Tür in den Schafstall hineinzugehen, sondern es ist das Wort Gottes selber. Und dieses Wort Gottes hat Kraft, jeden Menschen zu verändern. Dieses Wort Gottes ist nicht auf eine bestimmte Zielgruppe beschränkt. Gottes Wort wirkt immer. Es gibt viele Studien zu verschiedenen Milieus, gesellschaftlichen Milieus, und das ist auch durchaus interessant, sich das anzuschauen. Ich muss als Pastor auch wissen, vor wem stehe ich da gerade. Ja, ich werde anders reden, wenn ich beispielsweise vor den Royal Rangers stehe oder wenn ich die kleineren Royal Ranger habe, die 3- bis 11-Jährigen. Da muss ich eine andere Andacht halten, da muss ich anders formulieren, meistens auch kürzer machen, als ich das bei den 12- bis 17-Jährigen machen kann. Und wieder anders, wenn ich hier in der Gemeinde rede. Ich werde hier etwas anders predigen, wenn wir einen Familiengottesdienst haben. Wenn ich weiß, hier sitzen auch ganz viele Kinder, die von dem, was ich sage, nichts verstehen, wenn ich so reden würde, wie ich jetzt zu euch rede. Also ich muss schon wissen, wen habe ich vor mir. Aber grundsätzlich zu sagen, wir wollen ein bestimmtes Zielpublikum erreichen, ich persönlich komme zu dem Schluss, das ist nicht richtig. Gottes Wort hat Kraft und das kann jeden Menschen verändern. Jeden. Egal, was für einen Hintergrund er hat, weil es Gottes Wort ist. Und wir wollen als Gemeinde eigentlich nicht bekannt sein dafür, dass wir coolen Lobpreis haben oder dass wir interessantes Gebäude haben oder was auch immer, sondern ich wünsche mir, und danach sehne ich mich wirklich, dass Menschen hier Gott kennenlernen, Gott begegnen und Gott sie verändern kann. Deswegen habe ich gerade gesagt, was wir gesungen haben vorhin, ist gefährlich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Aber ich glaube, dass Gott das tut, dass Gott das machen kann und dass Menschen, wenn sie wirklich Gott begegnen, die gehen raus und erzählen das weiter. Die erzählen jemand anders, ey du, ich war da im Gottesdienst, ey, ich hab Gott kennengelernt. Den gibt's wirklich. Gott lebt. Ich glaube an Jesus Christus und der verändert mein Leben. Der hat meine Schuld weggenommen. Ich habe ein Ziel in meinem Leben. Ich habe einen Sinn in meinem Leben. Ich glaube, dass das Entscheidende für eine Gemeinde ist. Nicht, welche Musik gespielt wird, nicht, welche Leute da hinkommen, nicht, ob wir cool sind oder nicht cool sind, nicht, ob wir eine Krawatte tragen oder keine, oder ob ich in fetzen Jeans stehe oder in einer Bügelfaltenhose. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht darum, dass Gott sich hier offenbaren kann. Weil jeder eingeladen ist und Gottes Wort kann auch jeden ansprechen. Vielleicht jammern einige von euch darüber, über unsere Migrationspolitik. Sie sagen, ah, das läuft alles schief da, wir haben viel zu viele Ausländer in Deutschland. Du kannst darüber jammern. Oder du kannst eins begreifen, Augenblick mal. Jeder ist eingeladen. Wir als Gemeinde, egal wie die Politik ist, egal wer regiert, wir haben die Aufgabe, jeden Menschen zu dieser Tür hinzuführen. Wir können jeden Menschen aufmerksam machen, ey, es gibt eine Tür für dich. Wenn Gott uns Menschen aus allen Nationen schon in unser Land schickt, vor unserer Tür, vor unserer Gemeindetür, dann lasst sie uns doch einladen und sie auf die Tür hinweisen, die Jesus ist. Dann lasst sie doch mal sagen, es gibt eine Tür zum ewigen Leben und das ist Jesus. Und es ist völlig egal, wer regiert. Man kann, ja, alle sollen wählen gehen und jeder hat da seine Präferenzen und jeder hat seine Meinung auch über die Politik. Darf man auch alles haben, man darf auch diskutieren. Aber eins müssen wir verstehen, Gemeinde Gottes ist von Politik völlig unabhängig. Gemeinde Gottes funktioniert immer. Und damals, in der ersten Gemeinde, war das auch keine tolle Regierung. Das war keine Demokratie, die es damals gab bei den Römern. Ja, da gab es einen Herrscher, der von sich selber sagte, er ist Gott. Und er ließ sich als Gott anbeten auch. Ja. Also das war keine perfekte Herrschaftsform für die Menschen damals. Aber völlig egal, die Gemeinde Jesu wuchs. Und viele Menschen haben sich zu Jesus bekehrt, weil sie Gottes Kraft erlebt haben. Weil die Botschaft vom Kreuz ihnen durchs Herz ging. Das hat sie berührt. Und das kann auch heute noch passieren. Weil jeder Mensch eingeladen ist. Diese Tür ist nicht für spezielle Christen. Ist nicht für Weiße. Oder nur für Weiße. Ist nicht für irgendeine besondere Art von Menschen. Nicht für besonders gebildete Menschen. Nicht für diejenigen, die alles gut machen. Sondern sie ist für jeden. Jeder Mensch ist eingeladen. Und damit kommen wir dem Bild der damaligen Gemeinde sehr, sehr nahe. Gemeinde im Neuen Testament war für die Menschen damals ein völlig neues Konzept. Das gab es so vorher noch nie. Es gab keinen Ort, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, also Juden und Griechen oder heißt es Heiden und gläubige Menschen und Fromme, die zusammen waren, Männer und Frauen, das war komplett neu. Früher war auch die Anweisung an Israel immer, haltet euch fern von den Fremden und so. Ihr sollt euch separieren, ihr habt eure eigenen Bräuche. Und jetzt in der Gemeinde plötzlich kommen Judenchristen und Heidenchristen zusammen. Männer und Frauen, verschiedene Bildungsgrade, Sklaven und Herren oder Leiter kommen zusammen an einem Ort und haben denselben Gott. Und das führt natürlich zu Spannung. Deswegen schreibt ja Paulus so viele Briefe an die Gemeinden, um ihnen zu erklären, wie sie sich verhalten sollen, wie sie sich benehmen sollen. Der Hintergrund ist der, jeder war eingeladen und jeder ist gekommen. Denn jeder, der durch diese Tür Jesus geht, der wird errettet werden. Es ist Gottes Kraft, die das tut. Ein Ort oder die Gemeinde ist ein Ort für alle Menschen. Jeder, der durch diese Tür geht. Und vielleicht hast du vergessen, dass es nicht nur darum geht, dass du ein sicheres Schaf im Schafstall bist oder ein Schaf im sicheren Schafstall, dass es dir gut geht, sondern unsere Aufgabe als Gemeinde ist es auch, anderen Menschen davon zu erzählen. Andere Menschen zu dieser Tür zu bringen und zu sagen, da ist die Tür. Wenn du in diesen Schafstall willst, wenn du zu Gott möchtest, in Gottes Gemeinde, in Gottes Gemeinschaft, dann ist Jesus die Tür. Ich zeige dir hier. Ich nehme dich an der Hand. Durchgehen muss jeder selber. Aber ein zweites kann man da nicht unerwähnt lassen. Jesus sagt, ich bin die Tür. Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine andere Tür. Ein Schafstall hatte nicht zwei Türen, zwei Eingänge damals, diese Schafhürde. Es gab eine Tür. Jesus ist die einzige Tür. Jeder ist eingeladen. Egal aus welcher Nation, egal mit welchem religiösen Hintergrund. Aber es gibt nur eine Tür. Jesus ist die einzige Tür. Und das reicht nicht, dass ich Jesus für einen guten Menschen halte oder für einen Propheten oder für ein großes Vorbild, sondern ich muss ihn akzeptieren als die Tür zu Gott, als die Tür, um errettet zu werden, als den einzigen Weg, wie es Jesus an anderer Stelle einmal ausdrückt. Und viele Menschen haben damit richtig Probleme. Die sagen, das kann ich nicht akzeptieren, dass es nur Jesus ist. Ja, das ist ja dann, und sie verwechseln vielleicht auch Jesus mit einer bestimmten Kultur, mit einer westlichen Kultur, abendländischen Kultur, was auch immer. Manche sprechen immer noch von einem christlichen Land. Das gibt es nicht. Es gibt kein christliches Land. Ja, es gibt Länder, da gibt es gewisse Einflüsse und da stehen viele Kirchen, aber es hat gar nichts damit zu tun, ob Menschen an Jesus glauben oder nicht. Jesus ist die Tür und ich muss Jesus persönlich kennen. Wie viele Menschen gibt es, die sich Christen nennen, aber keine Ahnung haben, wer Jesus wirklich ist? Die nennen sich Christen, sind aber nicht durch diese Tür durchgegangen. Sie haben nur diesen Namen, sind sie aber nicht. Und deswegen sind viele Menschen jetzt dabei, die sagen sich, ey, es muss doch auch eine andere Tür geben. Und sie fangen an mit Konzentrationsübungen, autogenem Training, so ein bisschen Achtsamkeit, Gutes tun, sich einsetzen für die Menschen, Millionen spenden, Krankheiten ausrotten, sich wirklich in dieser Welt engagieren. Und das ist alles gut, hat alles seinen Platz, kann man alles irgendwie machen. Aber es ist nicht die Tür. Es ist nicht die Tür zu Gott. Es sind Dinge, die wir tun können. Das sind auch gute Dinge, die man tun kann. Aber es ist nicht die Tür zu Gott. Es gibt keine Hintertür durch das, was ich tue. Ich muss an Jesus Christus glauben. Ich muss ihn anerkennen. Ich muss mich ihm unterordnen. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Seine Schafe hören seine Stimme. Und alle diese Ich-Bin-Worte, wenn ihr mal drüber nachgedacht habt, die schon da waren und die auch noch kommen werden in den nächsten Predigten, die haben alle etwas Ausschließliches. Sie sagen, wenn Jesus sagt, ich bin das, heißt das automatisch auch niemand anders sonst. Ja, ich bin das Brot des Lebens, niemand anders sonst. Ich bin das Licht der Welt, das findest du sonst nirgendwo anders, nur ich. Alle die Ich-Bin-Worte sind ausschließlich. Das Wort Jesu gilt und ihm wollen wir folgen. Nicht aus Zwang, nicht weil ich das muss, sondern die Schafe, heißt es, die werden von dem Hirten rausgeführt und die haben satte Weide. Das heißt, ich weiß, ey, das Beste, was mir passieren kann, ist durch diese Tür Jesus hindurchgehen und jetzt Jesus nachfolgen. Was Besseres kann mir gar nicht passieren. Deswegen tue ich das gerne. Da freut sich ein Schaf. Genau. Es gibt nichts Besseres, als Jesus nachzufolgen. Deswegen geht es nicht darum, was muss ich tun, sondern wenn ich begreife, wer mein Hirte ist und ich höre deine Stimme, dann zack, hier bin ich. Ich gehe dir hinterher. Ich weiß, jetzt geht's raus. Jetzt gibt's saftige Wiese. Das ist jetzt ein Bild, ist klar. Ja? Und manchmal denken wir, oh, unser Leben ist so dröge und ist so schwierig und so einfältig. Und ich hätte gerne dies und das. Und ich habe doch Gott darum gebeten. Und das tut Gott gar nicht. Ich glaube, dass Gott, dass Jesus seinen Schafen, die durch diese Tür durchgegangen sind, alles gibt, was sie brauchen. Das heißt nicht alles, was sie wollen. Er gibt mir nicht alles, was ich haben will, weil alles das, was ich haben will, mir gar nicht gut tut. Damit könnte ich unter Umständen gar nicht arbeiten. Ein Pastor hat mal gesagt, Gott macht so und wir haben als Gemeinde ein Gemeindehaus für 10 Millionen Euro, das ist kein Problem, oder Dollar hat er gesagt. Das ist überhaupt kein Ding, nur ich als Pastor, ich könnte damit gar nicht umgehen. Mit so viel Erfolg, mit solcher Größe, da muss erstmal was in meinem Leben passieren. Da muss ich mein Herz erstmal ändern, damit ich mit so großen Geschenken überhaupt richtig umgehen kann. Aber alles, was ich brauche und alles, was mir gut tut, das bekomme ich bei Gott. Und das ist das Beste, was mir passieren kann. Jesus ist die Tür zu einem sinnvollen Leben, zu einem Leben, zu dem wir eigentlich geschaffen worden sind. Und ich lade uns ein heute Morgen. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich lade euch ein, mal darüber nachzudenken. An welcher Stelle stehst du? Bist du einer von den Menschen oder Schafen, um im Bild zu bleiben, die noch nicht durch diese Tür gegangen sind? Die so ein bisschen ein verirrtes Schaf sind, irgendwo unterwegs? Die alles Mögliche suchen? Die Hoffnung und Hilfe bei verschiedenen Techniken vielleicht gesucht haben? Bestimmten gedanklichen Philosophien, Einstellungen oder guten Taten, guten Werken? Ich lade dich ein, durch diese Tür Jesus hindurchzugehen. Ich lade dich ein, Ja zu sagen zu Jesus, dieses Geschenk anzunehmen. Vielleicht stehst du an dieser Stelle. Vielleicht bist du aber auch durch diese Tür durchgegangen, du bist jetzt in diesem Schafstall und du fühlst dich sicher. Und jetzt sagt Gott zu dir, und das steht hier nicht im Bild drin, das sage ich jetzt, ey, geh wieder raus aus deiner Sicherheit und sag den Menschen, wo die Tür ist. Du musst den Menschen erzählen, dass Jesus die Tür ist. Da hast du vielleicht völlig vergessen. Du warst damit zufrieden, dass es dir gut geht. Du warst damit zufrieden, dass du gerettet bist. Aber es geht eben nicht nur darum, dass es uns gut geht. Sondern wir wollen diese Nachricht, diese Botschaft erzählen, weitergeben an jeden. Weil jeder eingeladen ist und weil Jesus tatsächlich auch die einzige Tür ist. Ja, manche sagen gerne, ja, es ist ja eine freiwillige Entscheidung. Und wenn die woanders suchen, lass sie halt suchen. Es gibt nur diesen einen Weg, es gibt nur diese eine Tür. Und wenn du derjenige bist, vielleicht der Einzige bist im Umfeld von deinen Freunden oder Bekannten, der diese Tür kennt, dann ist es eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht wenigstens von dieser Tür erzählst, wenn du nicht wenigstens auf diese Tür aufmerksam machst. Und das wollen wir tun. Wenn es sein muss, auch mit Worten, mit Taten, mit all dem. Und wenn du sagst, ich möchte das wieder, ich möchte das wieder neu machen. Ich möchte mich wieder neu von Gott gebrauchen lassen. Ich will nicht nur in den Gottesdienst gehen und sitzen wie ein schönes Schaf. Der Hirte ist bei mir. Ich habe alles, was ich brauche. Sondern ich will auch rausgehen und den Menschen das weitersagen. Dann darfst du das heute auch vor Gott bekennen. Ich lade mal das Gebetsteam ein oder Seelsorgeteam und auch Älteste, die noch da sind. Heute sind einige nicht da, aber Mario sehe ich. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Während wir jetzt in einer Anbetungszeit sind, einer Gebetszeit, und wer will, darf nach vorne kommen, darf sagen, ich will durch die Tür gehen oder ich will mich wieder neu gebrauchen lassen, um Menschen auf diese Tür aufmerksam zu machen. Herr Jesus, danke, dass du die Tür bist zum ewigen Leben. Danke, dass du das so gesagt hast. Und es ist nicht schwer, dich zu finden und es ist auch nicht schwer, durch diese Tür durchzugehen, wenn wir uns dir unterordnen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns das in unseren Augen klar machst. Und dass da, wo jemand noch unsicher ist und nicht weiß, ob er durch diese Tür durchgehen soll, ob das richtig ist, möchte dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu ihm sprichst. Aber gleichzeitig bitte ich dich für uns alle, dass du uns ein Herz gibst, das schreit nach Menschen, die auf diese Tür aufmerksam machen. Dass wir selber uns einreihen in die Gruppe derer, die sagen, ich gehe raus, ich will ein Zeugnis sein, ich will Licht sein, ich will Menschen diese Tür zeigen, weil es die einzige Tür ist, weil es der einzige Weg ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist anzündest. Das können wir nicht in eigener Kraft machen, nicht weil wir selber uns das jetzt mal vornehmen, wie einen guten Vorsatz am Anfang des Jahres, sondern Heiliger Geist, du musst da in uns etwas anzünden, du musst in uns etwas zum Brennen bringen, du musst unser Feuer anfachen. Und darum bitte ich dich, dass du das tust. Jesus, wir laden dich ein, durch deinen Geist hier zu sein, wir wollen dich anbeten jetzt, als unseren Gott, als unseren Herrn, als unseren Hirten, als unsere Tür. Wir wissen, dass du mitten unter uns bist, dass du gegenwärtig bist. Amen.